Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir und das ist eine altvertraute Stimme. Hallo Simon.
Guten Abend.
Ja, Simon, wir müssen uns über unerfreuliche Ereignisse unterhalten, nämlich über die Niederlage gegen Ingolstadt am Montagabend. Das erste Mal, dass man überhaupt gegen Ingolstadt in der Liga verloren hat, nach zuvor 4 Spielen ohne Niederlage. Und in Summe bleibt irgendwie so das Gefühl, dass man dieses Spiel nicht hätte verlieren müssen, ist am Ende aber auch irgendwie verdient verloren hat, weil man einfach ein bisschen zu passiv gerade in Halbzeit 2 war. Aber lass uns so ein bisschen durch das Spiel durchgehen. Es gab erstmal 2 Umstellungen zu Beginn der Partie. Löwen rückte wieder in die erste Elf, genauso wie Valentini. Dafür dann Pretschko raus und Sally raus. Wechsel, die man irgendwie auch nachvollziehen konnte, gerade bei Valentini, was ja im Spiel gegen Heidenheim auch einfach ein verletzungsbedingter Wechsel, weswegen Pretschko in der Startelf stand.
Ja, absolut nachvollziehbar. Er hat halt wieder die stärkste Elf in seinen Augen aufgeboten und war auch gut so mit Löwen einen relativ ballsicheren Mann hinten in der Innenverteidigung zu haben. Oder in der Dreierkette, besser gesagt.
Genau, es war ja dann wieder das altbekannte System mittlerweile vielleicht fast. Man müsste mal genau gucken, wie oft das jetzt mittlerweile gespielt wurde. Mühl, Everton, Löwen, die Dreierkette. Davor dann Valentini und Leibold im defensiven Mittelfeld. Dann Behrens und Erras. Und davor Möwald und Doppelsturm, Teuchert, Ishak. Das waren letzten Endes die es richten sollten. Beim FC Ingolstadt 04 gab es nur eine Umstellung, die war letzten Endes der Gelb-Rot-Sperre von Gauss geschuldet, dafür dann Schröck in die Startelf gerutscht und es war so, dass Nürnberg meiner Meinung nach nicht so richtig gut in die Partie kam, aber auch Ingolstadt jetzt da nicht sofort auf vollen Angriff gesetzt hat, weil eben vielleicht auch, und das hatte ja Leitl vor der Partie auch betont, aber auch Kölner, man durchaus um die Stärke des Gegners wusste und die ersten 10, 15 Minuten so ein bisschen gegenseitiges Abtasten auch waren.
Ja, es war keine von beiden Mannschaften hat sich wirklich so richtig in die Offensive getraut. Es war ein Abtasten im Mittelfeld. Auch wenn Ingolstadt erstaunlich früh gepresst hat. Aber es war auch eher nur ein Spielaufbau verhindern. Kein wirkliches auf einen Fehlpass hoffen oder so. Sondern es war wirklich so ein Abtasten. Mal schauen, was machen sie? Wie sind sie aufgestellt, wer passt auf wen auf, so diese Sachen. Vor allem eben auch, weil die Bildzeitung dieses Duell Möwald-Kittel im Vorfeld auch ein bisschen aufgebauscht hat. Denke ich mal, wollten dann auch die Mittelfeldreihen mal sehen, wie da sich zugeordnet wird, um dann möglicherweise Schwachstellen zu erkennen.
Ja, dieses aggressive Pressing von Ingolstadt, das war ja irgendwas auch, im Prinzip auch was man vor der Partie erwarten konnte, meiner Meinung nach. Denn das haben sie in den letzten Wochen sehr gut gespielt, sehr aggressiv eben gespielt. Und damit natürlich auch ihre Defensive unfassbar gestärkt. Sie sind ja defensiv stark mittlerweile, haben ja auch gegen den Club wenig zugelassen. Und nichtsdestotrotz hast du es angesprochen, das Pressing jetzt gar nicht so für die ganz schnellen Umschaltmomente dann irgendwie für sich nutzen können. Und so war es dann letzten Endes ja auch, dass in der 14. Minute das 1:0 für Ingolstadt nicht aus einer Pressing-Situation reagierte oder resultierte so rum, sondern im Prinzip aus einer unglücklichen Aktion, muss man schon irgendwie sagen, auch wenn es hinten raus dann ein Stück weit schlecht verteidigt ist. Aber Schröck, eben derjenige, der in die Startelf kam, der will eigentlich den Pass direkt in die Spitze spielen auf Kutschke, trifft dabei dann Behrens. Von dem prallt der Ball dann quasi so weg, dass er direkt in die Füße von Pledel springt und damit die komplette linke Abwehrseite aushebelt. Und dann passt es aber meiner Meinung nach eben auch nicht so richtig. Vielleicht auch aufgrund der überraschenden überraschenden Situation, die entstanden ist, da zwischen Mühl und Everton.
Ja, also da hat es gar nicht gepasst. Ich glaube sogar, es war auf jeden Fall noch ein Dritter, glaube ich, sogar in der Mitte. Also es müsste 3-1 gewesen sein und Kutschke kommt am Ball und ja, macht es in bester Stürmermanier. Also es ist natürlich ärgerlich, dass es gerade Kutschke war, wo man ja froh war, dass man los hatte und sich gedacht, warum zahlen die Idioten uns 1,5 Millionen für den? Ja, jetzt wissen wir warum, weil er gegen uns trifft. Und ja, also da hat die, ich weiß nicht, ob die Zuordnung da einfach nicht gepasst hat, weil sie überrascht von der Situation waren, ob es irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten, vielleicht auch wegen der Sprachbarriere oder sonst was gab, oder das berühmte nimm du, ich hab'n sicher. Also ja, es sah ein bisschen doof aus, irgendwie keiner geht drauf und er steht modestiert Seelen alleine und kann eigentlich relativ unbedrängt den Ball einschieben.
Ja, Löwen war anfänglich noch in der Mitte, schiebt dann natürlich raus auf Pledel, was ja auch die völlig richtige Herangehensweise erstmal ist, zumindest den Versuch, ihn am Flanken zu hindern. Der kriegt dann ja so halb im Fallen den Ball rum und ich habe es halt mir jetzt ein paar Mal angeschaut und Everton ist am Anfang direkt an Kutschke dran. Und dann geht Kutschke von Everton weg und er verliert ihn komplett irgendwie. Der läuft ihm einfach im Rücken weg, weil Everton den freien Raum vor sich decken will, was mich mir bis jetzt noch nicht erschließt. Mühl läuft aber seinerseits die Lücke nicht zu, obwohl das möglich gewesen wäre, weil dahinter Valentini wahrscheinlich gegen Kittel dann eigentlich noch abgesichert hat. Also natürlich Pech irgendwo, dass der Ball über Behrens überhaupt erst zu Pledel kommt, aber im Nachhinein dann eben ein Stück weit auch schlecht verteidigt. Was dann allerdings gut war, nach so ein paar Minuten des Durchschnaufens, war, wie der Club meiner Meinung nach zurückkam.
Ja, also ja, das stimmt. Also es wird dann wirklich, plötzlich wurde Fußball gespielt und vor allem hat der Club auf einmal ein Kurzpassspiel und One-Touch-Football auch gezeigt, stellenweise. Was wirklich auch schön anzuschauen war. Es waren super tolle, schnelle Spielzüge dabei, die halt leider nicht von Erfolg gekrönt wurden. Also Möwald auf Ishak raus auf Valentini, der aus Spitzenwinkel ans Außennetz zum Beispiel, also auch kurz nach dem Tor war. Aber ja, also da wäre natürlich schön gewesen, direkt da ein Tor zu erzielen, aber es kam ja dann zum Glück dann doch später noch. Und das war eigentlich, also um's dir mal kurz vorwegzunehmen, das fand ich eigentlich eine tolle Aktion, das Tor, weil da hat Teuchert endlich mal gezeigt, was für ein Talent er hat und warum ihn so viele als so ein unglaubliches Sturmtalent sehen, weil er das hat er richtig klasse gemacht. Er hat sich da, glaube ich, gegen 3 Ingolstädter im Laufduell durchgesetzt und dann eben auch nicht den Risikopass auf Ishak im Strafraum gespielt, wo noch 2 Ingolstädter dazwischen waren, sondern überlegt raus auf Möwald gegeben. Und also das war richtig gut. Und wenn er die Leistung halt ständig zeigen würde, dann wären wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich mit ihm.
Ja, oder irgendjemand muss sehr, sehr viel Geld bezahlen. Oder er geht am Ende natürlich mal wieder ablösefrei. Haben wir auch lange nicht gehabt. Noch ganz kurz zu der Valentini-Aktion, die du angesprochen hast. wenn ich mich da richtig erinnere, war es ganz gut, dass da kein Tor gefallen ist, sonst hätten wir jetzt über Handspiel diskutieren müssen. Da hatte Möwald meiner Meinung nach den Arm sehr weit draußen.
Ja, stimmt, ja.
Aber da ist ja nichts draus geworden und ich stimme dir absolut zu. Also das Tor, das Teucher da macht mit dem wunderschönen Sololauf, ich glaube, er lässt zwei Ingolstädter aussteigen an einem, rennt er, glaube ich, einfach nur vorbei mit unfassbar viel Tempo. Und da habe ich gestern noch, als ich es gesehen habe, habe ich noch gesagt, vor 4-5 Wochen, da hätte er wahrscheinlich dann in der Situation entweder Ishak angespielt, was in dem Moment wirklich ja die denkbar schlechteste Option gewesen wäre, oder er hätte wahrscheinlich draufgehalten und 5 Meter übers Gebälk gesammelt, so dann wirklich der perfekte Pass auf Möwald, der sich dann so ein ganz kleines bisschen bei Nyland bedanken kann, der ja doch...
Ja, der ist schon sehr früh unten.
Sehr früh runtergeht und deswegen schlägt der Ball ja quasi direkt über ihm dann unter der Latte ein, also wenn er da stehen bleibt, müsste Möwald wahrscheinlich ein bisschen genauer zielen, aber konnte einem ja dann am Ende, wenn man ehrlich ist, auch egal sein. 36. Minute war das 1:1, stand es dann zu dem Zeitpunkt und es passierte dann nicht mehr ganz so viel in Halbzeit 1 und zwar, wenngleich Ingolstadt ja gerade zu Beginn meiner Meinung nach besser im Spiel war, am Ende doch ein leistungsgerechtes Ergebnis zur Halbzeit.
Ja, es war die haben sich so lange egalisiert, dann kam Ingolstadt glücklich zum Tor. Und dann ist der Club mal wieder erst nach Rückstand aufgewacht und hat dann auch, wie schon gerade erwähnt, also echt schön das Tor rausgespielt und verdient den Ausgleich, weil sie einfach zu diesem Zeitpunkt auch besser im Spiel waren und gedrückt haben. Also da kann man zur Halbzeit schon von einem gerechten Unentschieden sprechen.
Es war dann so, dass relativ früh in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten gewechselt wurde. In der 54. kam Kammerbauer für Valentini, dem ein bisschen der Schädel gebrummt hat wohl, oder nicht nur ein bisschen, was man so gelesen hat. Dafür kam Kammerbauer, der ja auch noch so ein bisschen mit seiner Gehirnerschütterung scheinbar zu kämpfen hat. Darüber werden wir dann gleich nochmal sprechen. Auf Seiten der Ingolstädter kam dann Christiansen für Morales. Und man hatte den Eindruck, dass die Partie dann irgendwie so vor sich hin plätscherte und nichts passierte. Ich weiß, ich saß irgendwann da, habe auf die Uhr geguckt, auf die Spieluhr, sehe 66 Minuten sind gespielt und denke mir, oh Gott, das kommt mir vor wie 45. Also es ging überhaupt nicht rum, das Spiel, weil der FCN sich sehr, sehr tief zurückgezogen hat, auf die Konter gesetzt hat, die aber auch nicht so richtig kamen. Und wenn dann die Situation mal entstand, dann hat man sie irgendwie leichtfertig hergeschenkt. Ingolstadt seinerseits mit dem vielen Ballbesitz, den sie dann auch hatten, aber auch nichts anzufangen wusste, weil die FCN die Offensive wirklich gut stand zu dem Zeitpunkt.
Ja, also es war dann wirklich Ingolstadt quasi gefühlt dauernd im Ballbesitz, aber der Club hat die Dinger halt doch irgendwie immer wieder wegbekommen. Entweder waren es Distanzschüsse, die am Tor vorbeigingen oder nicht platziert genug waren und quasi Kirschbaum die einfach nur aufnehmen konnte. Ja, oder es ist halt wirklich geklärt worden. Also da brauchen wir uns bei unserer Abwehr gestern eigentlich bis aufs 1-0, da standen sie ein bisschen schlecht, aber sonst brauchen wir uns da eigentlich nicht beschweren, weil es hätte schon ein paar Mal durchaus einen Ball durchkommen können. Aber irgendwie, es war aber auch nicht so, dass man da Angst gehabt hätte bei den Ingolstädter Aktionen, dass da jetzt was passiert, weil es ist einfach so verflacht, das Spiel. Also es war echt langweilig stellenweise.
Das würde ich so unterschreiben wollen. Es gab so ein paar Situationen, die sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber erst nach dem erneuten Rückstand gewesen, wo es dann zwar vielbeinig hinten war, aber mitunter auch nicht ganz souverän mehr, wo der Ball dann auch mitunter sehr hoch rausgeschlagen wurde, dadurch dann wieder eben auch schnell bei den Ingolstädtern war. Das hast du ja angesprochen, die Ingolstädter quasi permanent den Ballbesitz, eben weil die Klärungsaktionen mitunter auch nicht sonderlich weit rausgeflogen sind. Wir müssen über im Prinzip noch zwei Situationen reden, oder drei sind es letzten Endes, denn viel mehr ist einfach in dieser zweiten Halbzeit nicht mehr passiert und es beginnt alles mit einem Rückpass von Eduard Löwen auf Thorsten Kirschbaum und der lässt den Ball dann halt, ich weiß nicht, 10 Meter wegspringen, geht dann hinterher, senzt Lizano um und folglich gibt es dann 11 Meter. Ja, schlechte Aktion von Löwen und vollkommen bescheuerte Aktion letzten Endes dann von Kirschbaum.
Ja, also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also es ist, ja, also aus der Entfernung, aus 35 Metern oder so, einen Rückpass zu spielen, erstmal macht man das nicht. Und zweitens dann auch Kirschbaum, so ein Ball, klar, er wollte ihn sich möglicherweise ein bisschen weiter vorlegen, um dann gleich mit Anlauf das Ding nach vorne dreschen zu können. Ja, hat er sich halt zu weit vorgelegt. War dämlich, hat er auch direkt nach dem Spiel eingesehen. Also da gab es keine beschönigenden Worte von ihm und von wegen, ja, der auf den Platz oder so geschoben, sondern nein, war scheiße, war mein Bock. Also das finde ich wenigstens ehrlich von ihm. Da gibt es andere Spieler, die würden das da sagen, ja, der Platz war nass und der Ball ist dann oder ist versprungen oder sonst was, irgendwelche Ausreden finden. Deswegen fand ich das eigentlich, ja, zumindest mal angebracht, dass er da keine Ausreden sucht, sondern ganz klar sagt, mein Bock war scheiße.
Ja, gibt's auch nicht viel zu deuteln. Es gab dann den Elfmeter und darüber wurde ordentlich rumgedeutelt. Ja, Michael Köllner war überhaupt nicht zufrieden. Die komplette Sky-Journalistenriege völlig überfordert mit der Regelsituation offensichtlich. Auf jeden Fall war der Ball am Ende drin und so gerne wir das alles vielleicht anders sehen würden, Felix Zweier hat es völlig richtig entschieden, aber es war schon sehr, sehr aufreizend geschossen von Ingolstadt.
Es war nahe der Unsportlichkeit quasi. Und nein, es war nicht alles regelkonform. Denn bei der Ausführung haben alle Spieler mindestens 9,15 Meter vom Ball entfernt zu sein.
Das ist natürlich richtig,
Ingolstädter im Strafraum.
Ja, das ist natürlich richtig, aber das passiert ja bei jedem Elfmeter und so gesehen müsste jeder Elfmeter zurückgepfiffen werden. Es standen übrigens auch zwei oder drei Clubspieler im Strafraum, aber.
Und der Ingolstädter war ja auch selbst davon überfordert, dass Lescano da so verzögert. Der wäre ja fast hingefallen vom rapiden Abbremsen, als Lescano da verzögert hat, also der hat er auch nicht mitgerechnet, also da auch eine Wiederholung zu fordern wegen dem frühen Reinlaufen, also der war ja kein Meter, ein Meter war der andere vielleicht im Strafraum, das war jetzt auch eher im Scherz, auch wenn ich auf Twitter noch geschrien habe, der muss wiederholt werden und ja, nein, muss er nicht. Ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, also es war natürlich so, dass man einfach nach dem Elfmeter sich so geärgert hat und dann große Verwirrung zwischenzeitlich herrschte. Darf abgebremst werden, darf nicht abgebremst werden. Offensichtlich darf sogar stehen geblieben werden. Vielen Dank an Colinas Erben, die bei allen Unwissenden inklusive mir jetzt endgültig für Klarheit gesorgt haben. Solange der Schuss in einer Bewegung erfolgt, und das ist er definitiv, ist alles regelkonform. Und insofern war dann der Elfmeter auch regelkonform. Es gab noch zwei, drei Situationen danach, bei denen, oder zwei waren es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von Sonny Kittel, bei denen er noch die Chance hatte, gar auf 3-1 zu stellen, was meiner Meinung nach dann auch des Guten zu viel gewesen wäre. Da konnte er mit Thorsten Kirschbaum sich immerhin nochmal auszeichnen, Simon.
Ja, das war kurz vor Schluss. Also es war so irgendwie Tor leer und plötzlich kommt Kirschbaum von der Seite wieder ins Tor gehechtet und boxt den Ball raus. Also da hatte Kirschbaum, glaube ich, auch irgendwie die Flanke von Lescano war die, glaube ich, das Abspiel irgendwie unterschätzt und dann kommt der Ball über Leipertz zu Kittel, der zieht ab und Kirschbaum verhindert das 3-1, aber das, ja, hätte Kraut auch nicht mehr fett gemacht, glaube ich. Aber dann hätte er wenigstens keine zwei Böcke im Spiel gehabt. Also das war dann schon ganz gut so.
Ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass er da erst den kurzen Pfosten irgendwie zumacht, dann kommt der Ball aber so schnell wieder in die Mitte, dass er tatsächlich eben diesen Hechtsprung dahin legen muss. Sei es drum, auf jeden Fall verliert der erste FC Nürnberg am Ende irgendwie aufgrund eben eines individuellen Komplettaussetzers von Thorsten Kirschbaum das Spiel mit 2-1 gegen Ingolstadt. In Summe aber verdient. Wir werden uns gleich noch näher darüber unterhalten, was wir denn jetzt aus dieser Partie mitnehmen können, denn nicht nur wir richten hier mahnende Worte in Richtung 1. FC Nürnberg, auch Kevin Möwald tut das.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg verliert mal wieder, möchte man sagen, vor der Länderspielpause. Das scheint sich irgendwie so ein bisschen einzuschleifen. Und das am Ende nicht unverdient, Simon. Denn auch wenn Thorsten Kirschbaum letzten Endes derjenige war, der Ingolstadt die Möglichkeit zum Siegtreffer eröffnet hat, hat Kevin Möwald ja nach dem Spiel dann auch gesagt, wenn Ingolstadt das in Halbzeit 2 einfach konsequenter spielt, dann schießen die das Tor schon viel, viel eher. Und da ist meiner Meinung nach sehr viel Wahres dran.
Ja, definitiv. Also der Club war bis auf die kurze Zeit zwischen Ausgleich oder besser gesagt zwischen Führung Ingolstadt und Halbzeitpause, also so diese 25 Minuten, eine halbe Stunde, bis auf diese Zeit war der Club komplett passiv und hat Ingolstadt nur spielen lassen und das bei einem Heimspiel. Also es war... Ja, das war hinten und vorne nix, das Spiel. Also da, die können echt froh sein, dass Ingolstadt so gnädig war. Und es war auch ja keinerlei irgendwie Aggressivität in dem Spiel. Also man hat auch nicht mal vielleicht auch mal mit einem bisschen härteren Zweikampf ein Zeichen gesetzt, so hey, hallo, aufwachen. Es gab in diesem Spiel keine einzige gelbe Karte. Das ist schon bezeichnend.
Ich erinnere mich an einen Zweikampf von Kammerbauer, wo er wirklich mit viel Tempo von der Seite angekrätscht kommt. Das ist aber auch der einzige, der wirklich hängen geblieben ist, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber da hat er einen Ball gespielt.
Ja, absolut okay. Aber er kommt da halt schon und lässt seinen Gegenspieler auch wissen, wenn ich den Ball nicht treffe, ist es auch okay, dann räume ich dich ab.
Ja, das ist aber auch was, wofür ich Kammerbauer wirklich... Der macht das regelmäßig. Also der hat öfter mal so Risikotacklings und das sind aber eigentlich gut. Meistens muss es krachen, dass es ein Weckruf ist, dass dann auch wirklich alle durch einen Klang möglicherweise aufgeweckt werden. Und in dem Fall hat es halt nicht gekracht. Aber ja, es ist das ist was ich unverständlich finde, dass man da dann den Gegner jetzt nicht über unfaire Aktionen, aber halt einfach auch durch Bissigkeit und Aggressivität versucht, irgendwie den Schneid abzukaufen. Und dann gibt's halt mal eine auf die Socken. Ich meine, Fußball ist ein Kontaktsport.
Es ist so, dass Kevin Möwald ja durchaus auch angesprochen hat, dass es jetzt nicht ein Problem ist, dass einzig und allein diese zweiten Halbzeit des Ingolstadt-Spiels innewohnt, sondern dass es ja auch schon gegen Heidenheim sehr dürftig war. Da waren die letzten, 15, 20 Minuten ja wenigstens ganz anständig. Da war aber davor die komplette Partie eigentlich Murks. Gegen Dresden hat zwar das Ergebnis gestimmt, aber ansonsten nichts. Genauso gegen Osnabrück, angesichts dessen, wer da letzten Endes der Gastgeber war, auch da relativ wenig. Also es ist jetzt was, das zieht sich schon über ein paar Wochen hin. Und wenn man so ein bisschen jetzt durch die altbekannten Kanäle, Facebook, Twitter und so weiter liest oder diverse Foren, waren neben Thorsten Kirschbaum und dem Elfmeter eben vor allen Dingen eins Thema, ob die Mannschaft vielleicht einfach platt ist. Und dann ist jetzt so die Frage, die sich mir stellt, ist das irgendwie körperliche Erschöpfung oder ist es vielleicht, und das ist so ein bisschen mein Eindruck, ist die Mannschaft einfach im Kopf müde, weil es vielleicht auch an der Möglichkeit fehlt, mal ein bisschen durchzurotieren, weil die Rotation von Michael Köllner ja doch eine sehr enge ist, auch aufgrund der Verletzungen.
Ja, also ich würde das auch eher als mentale Müdigkeit sehen, weil körperlich müde, ich weiß nicht, die konnten ja dann doch in den letzten Minuten haben sie es ja auch noch mal probiert, also die Kraft war ja noch da. Also, aber ja, ich glaube schon, dass es eine Kopfsache ist, weil die Rotation von Michael Köllner kann ja aktuell eigentlich meistens nur draus bestehen, dass er Eduard Löwen auf eine andere Position stellt. Weil, irgendwie jeder Zweite ist irgendwie angeschlagen, ist gerade wieder so halbwegs halbwegs fit geworden, wie jetzt zum Beispiel ein paar Patrick Arras, der eigentlich ja in der 70. erlöst, glaube ich, aber davor musste er durchspielen, weil alle anderen, weil eigentlich keiner da war, der ihn ersetzen konnte. Und das macht es der Mannschaft natürlich schwierig, wenn sie wissen, ja, auch wenn ich jetzt eigentlich gerade nicht so in Form bin, ich muss spielen, weil die anderen halt gerade nicht können.
Ja, leider eben zum Beispiel auch aktuell in der Offensive, wo jetzt zumindest noch ein paar Leute auf der Bank sitzen, also Tobi Werner, Edgar Salli, der Eindruck, ja, verfestigt sich immer mehr, dass eben auch aufgrund des Spielsystems einfach kein Platz für diese beiden ist und deswegen die Rotation natürlich auch ein Stück weit eng wird. Du hast es angesprochen, Leute, die gerade fit werden, Kammerbauer ja mit Brummschädel rausgegangen gegen Osnabrück, wenn ich jetzt richtig liege, hat jetzt dann gestern beziehungsweise am Montagabend eben dann doch gespielt, musste ja dann wieder rein. Jetzt hat er das U20-Länderspiel abgesagt, weil die Gehirnerschütterung wohl doch noch nicht so ganz ausgegoren ist. Also, das ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer, das man da macht. Jetzt hat zu allem Übel auch noch Lukas Mühl die U20-Reise aufgrund einer Verletzung absagen müssen. Auf der einen Seite sagt man natürlich gut, dass der jetzt erstmal zu Hause bleibt, aber wäre natürlich besser, wenn er fit wäre. Es ist irgendwie gerade eine schwierige Kiste. Ist es vielleicht auch so, dass das Umfeld, dass auch die Mannschaft am Ende jetzt die Erwartungen an sich selbst nach oben geschraubt hat aufgrund dieses guten Saisonstarts und dass wir aktuell vielleicht das eigentliche Leistungsniveau der Mannschaft sehen, das zwar nah dran ist, vielleicht an der Spitze, aber eben nicht ganz dort ist, wo es sein müsste, um auf Augenhöhe zu sein?
Weiß ich nicht. Also da, wenn man sieht, also Michael Köllner hat ja auch vor dem Spiel gesagt, dass Ingolstadt die individuell am besten besetzte Mannschaft der Liga ist und es war auch dann im Endeffekt individuelle Klasse oder beim Club dann eben beim Elfmeter individuelles Versagen, das den Unterschied gemacht hat. Es war jetzt keine kollektive Mannschaftsleistung, dass man sagen könnte, Ingolstadt hat den Club an die Wand gespielt und ich würde so von der Mannschaftsstärke würde ich beide auf Augenhöhe sehen, weshalb ich auch ein 1-1 verdient gefunden hätte. Aber es war dann eben dieses Individuelle, also zum Beispiel auch, dass eben ein Dario Lescano da vorne dann bei dem Rückpass steht und auf den Fehler von Kirschbaum quasi schon wartet. Und also ich glaube, dass das, was wir aktuell sehen, nicht das ist, was aus der Mannschaft rauszuholen ist. Ich glaube aber auch nicht, dass so furiose Auftritte genau die Leistung widerspiegeln, sondern es ist so ein Mittelding. Also sie ist besser als gegen Ingolstadt, aber ja, was war ein gutes Spiel diese Saison? Duisburg zum Beispiel, also wo man 6 Kisten macht. Nee, das war aber eigentlich auch kein gutes Spiel.
Schwierige Geschichte. Gegen Fürth war lange Zeit ein gutes Spiel, bevor man da sich unnötig selber in Bedrängnis gebracht hat. Also
ja, das war dann eben, da war es der Faktor Derby, da legt jeder noch eine Schippe drauf.
Lass es mich nochmal anders formulieren. Ist der Unterschied zwischen Ingolstadt, die ja jetzt unter Leitl tatsächlich zu einer richtigen guten Form aufgelaufen sind und eine unglaubliche Konstanz in die Leistung gebracht haben, aber eben auch zwischen Düsseldorf und Kiel und dem Club der große Unterschied, dass die aktuell einfach eine Konstanz besitzen, die dem FCN abgeht, vielleicht eben aufgrund einer gewissen mentalen Müdigkeit und vielleicht eben auch ein bisschen Verletzungspech. Ist es letzten Endes das, was zur Spitzenmannschaft fehlt? Und ist vielleicht da auch einfach der Faktor junge Mannschaft ein großer Punkt? Denn wir reden ja mitunter bei Kevin Möwald über erfahrener Spieler 24. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir da nur Alpha-Tiere auf dem Platz stehen hätten. Es ist halt doch nach wie vor eine relativ junge Mannschaft, die da auf dem Feld steht.
Ja, definitiv. Also einem erfahrenen Spieler, wie zum Beispiel Thorsten Kirschbaum, den wird dieser Bock, den er jetzt geschossen hat, denke ich mal, im nächsten Spiel nicht verunsichern. Wenn jetzt ein junger Spieler so ein so einen Bock schießt, dann braucht er erstmal mentale Aufbauarbeit, auch durch den Trainer und durch die Mannschaftskollegen, weil er einfach noch nicht so viele Fehler in seinem Profidasein gemacht hat, dass er damit umgehen kann. Und deshalb ist diese junge Mannschaft natürlich mental viel anfälliger. Aber ja, und wenn sie halt wissen, ja, wie jetzt ein Kammerbauer, ja, ich habe zwar schon noch bisschen Probleme mit der Gehirnerschütterung, aber das wird schon gehen, weil wir haben ja sonst niemanden, also setze ich mich zumindest auf die Bank. Das ist halt, das macht es nicht besser. Also das ist gerade eine ganz blöde Situation. Wir können jetzt halt hoffen, dass in den knapp 2 Wochen bis zum nächsten Spiel sich das Ganze wieder etwas entspannt. Und was viele auch gesagt haben, jetzt nach diesem Spiel, man merkt das Fehlen von Kerk. Eben weil er dieser Schlüsselspieler war, der auch immer für eine geniale Aktion, für eine überraschende Aktion zu haben war. Und so einen haben wir jetzt eben nicht, der in der Offensive mal einfach sowas Unerwartetes bringt. Klar, ein Teuchert versucht's auch, hat aber in meinen Augen nicht diese individuelle Klasse von Kerk, beziehungsweise eine andere Qualität. Und das merkt man dann schon. Das ist eben wieder die individuelle Klasse wie bei Ingolstadt, dass die halt so Einzelspieler haben, die da rausstechen. Und so einer war, denke ich mal, bei uns Kerk bis zur Verletzung auf jeden Fall.
Wir dürfen gespannt sein, was sich in den 2 Wochen ändert. Nach allem, was man las, ist es jetzt vor allen Dingen wohl defensive Kompaktheit, die auf der Trainingsordnung oder auf der Tagesordnung steht. Die möchte Michael Kölner trainieren lassen. Wir sind gespannt, ob das dann die mittlerweile, ich glaube, 12 Spiele andauernde Gegentorserie vielleicht mal beendet. Dann wird's auch mal wieder leichter, ein Spiel zu gewinnen, oder dann wird es auf jeden Fall leichter, ein Spiel zu gewinnen, das man vielleicht auch nicht dominiert hat. Wir sind gespannt. Cedric Teuchert und Eduard Löwen werden zu U21 fahren, Rúrik Gíslason zur isländischen Nationalmannschaft. Vielleicht können sich die beiden Jungen dort ja so ein bisschen freimachen vom Liga-Alltag und dann gerade Eduard Löwen wieder gestärkt zurückkommen zum FCN. Wir sind gespannt, wie sich's entwickeln wird, werden uns dann nächste Woche wieder melden, wenn dann ja das Spiel gegen Kiel schon beinahe vor der Haustür steht. Und dann zählt's für den FCN, denn wenn man da verliert, dann reißt tatsächlich so ein bisschen der Kontakt zur Spitzengruppe ab. Aktuell ist es ja alles noch im Rahmen. Vielen Dank, Simon, für die Analyse zum Spiel gegen Ingolstadt, und für euch nochmal der Hinweis auf die Movember-Aktion auf meinsportradio.de. Lauscht fleißig allen möglichen Podcasts, empfehlt Freunden, Kollegen, Familie, total beklubt und alles andere, denn für jeden Download, für jeden gehörten Podcast gibt es 1 Cent an die Movember Foundation. Also Podcasts hören, Gutes tun, das war's mit total beklubt für diese Woche.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.